Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Wettskandal wirft Wellen. Auch in Italien werden Personen festgenommen. Unter den 9 Männern der Präsident des Fußballclubs Potenza sowie ein bekannter Mafioso. Wirtschaftsdachverband mit einer Portion Optimismus. Economy Suisse rechnet 2010 mit einem Wirtschaftswachstum. Wir schauen diesen Arbeitsmarkt jetzt genauer an, in der Schweiz und in Italien. Stoppt Gewalt gegen Frauen. Ein Frauenbündnis mit Bundesrätin Wittmer Schlumpf fordert zum Hinsehen und Eingreifen auf. Warum häusliche Gewalt immer noch ein großes Problem ist und wie den bedrohten Frauen am ehesten geholfen werden kann, fragen wir im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Ueli Zindl.
Im Zusammenhang mit dem Wettskandal im europäischen Fußball hat die italienische Polizei 9 Personen festgenommen. Nach Behördenangaben handelt es sich um den Präsidenten des Fußballclubs Potenza und 8 mutmaßliche Komplizen. Einer von ihnen soll ein bekannter Mafioso sein. Ihnen wird die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und Wettbetrug vorgeworfen. Potenza spielt in der dritthöchsten italienischen Liga. Im Schweizer Fußball ist wegen des Wettskandals ein zweiter Spieler suspendiert worden. Die Verantwortlichen des FC Gossau sperrten Mario Bigoni intern, wie sie bestätigten. Spieler des Challenge-Leagues-Clubs Gossau werden verdächtigt, sie hätten sich bestechen lassen und dafür in mindestens einem Fall ein Spiel manipuliert. Am Wochenende hatte der FC Thun seinen Spieler Pape Omar Faye gesperrt. Der Europäische Fußballverband UEFA hat inzwischen wegen des Wettskandals für Mittwoch ein Krisentreffen angekündigt. Der Wirtschaftsdachverband Economy Suisse rechnet damit, dass die Schweizer Wirtschaft im nächsten Jahr um 0,7% wächst. Treibende Kraft für den Aufschwung sei der Export. Dagegen gingen die Bauwirtschaft und der Konsum in der Schweiz weiter zurück. Positive Signale im europäischen Flugverkehr. Es werden Stellen geschaffen und Flugverbindungen ausgebaut. Die deutsche Fluggesellschaft Air Berlin sucht 700 Flugbegleiter und 120 Co-Piloten für ihre Standorte in Deutschland und der Schweiz, also für Basel und Zürich. Und die Swiss baut ab dem kommenden Jahr ihr Angebot von Genf-Cointrin nach London aus. Ab dem 10. Januar bietet die Swiss neu 6 tägliche Verbindungen nach London Heathrow an. In der Schweiz starten kommenden Mittwoch über 60 Organisationen die Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Sie wollen erreichen, dass die Menschen bei Gewalt gegen Frauen nicht gleichgültig bleiben, sondern hinsehen und einschreiten. Auch in der Schweiz sei häusliche Gewalt eine Tatsache, sagte Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf. Deshalb müsse das Thema immer wieder öffentlich diskutiert werden, begründete sie ihr Engagement für die Kampagne. Schweizer Konsumentenorganisationen fordern nach 2008 eine erneute Analyse von Früchten auf Antibiotikarückstände. Das antibiotikahaltige Mittel gegen Feuerbrand, Streptomycin, solle für 2010 nur bewilligt werden, wenn die Früchte untersucht werden. Seit 2 Jahren wird in der Schweiz Streptomycin eingesetzt, um die Feuerbranderkrankung von Obstbäumen zu bekämpfen. Im vergangenen Jahr ergaben Tests der Kantonschemiker, dass sich auf dem Obst minime Spuren von Streptomycin befanden. Im Unterengadin ist die Strecke Adez-Kualtarasp der Rätischen Bahn wieder durchgehend befahrbar, dies nach einem 8-monatigen Unterbruch. Der Tasna-Tunnel war für 26 Millionen Franken saniert worden. Jetzt soll er dem Hangdruck für die nächsten 100 Jahre standhalten, teilt die Rätische Bahn mit. Nach einer Präsidentenwahl ohne klaren Sieger mussten die Rumänen in 2 Wochen noch einmal an die Urnen. Am 6. Dezember stellen sich die beiden Bestplatzierten, Amtsinhaber Traian Băsescu und sein sozialistischer Rivale Mircea Joana, einer Stichwahl. Der bürgerliche Băsescu erreichte bei der Präsidentschaftswahl am Sonntag 33% der Stimmen, während Joana auf 30% kam. Dies teilte das zentrale Wahlbüro in Bukarest nach Auszählung der Stimmzettel in 3 Viertel der Wahllokale mit. Nach dem schweren Unglück in einem Kohlebergwerk in China haben die Rettungskräfte bis jetzt über 100 Tote geborgen. 4 Kumpel werden nach der Gasexplosion noch vermisst, wie die amtliche Nachrichtenagentur Neues China berichtet. 420 Bergleute konnten sich aus der Grube nahe der russischen Grenze im Norden Chinas retten. Die Behörden haben damit begonnen, die Ursachen des Unglücks abzuklären. Die ägyptische Polizei hat an der Grenze zum Gazastreifen eine Tonne Sprengstoff sichergestellt, die sich in einem Lieferwagen befand. Im Lieferwagen seien auch automatische Waffen und Munition gefunden worden. Die Ladung hätte durch einen Tunnel in den Gazastreifen geschmuggelt werden sollen.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Fette Wetten im juristischen Niemandsland. Internetwetten, das Schweizer Strafrecht und der Fußball. Vieles im Wettskandal bleibt bislang unklar. Es war Politikschulung schon im Primarschulalter. Die Kindheit und Karriere der bald jüngsten höchsten Schweizerin, bald Nationalratspräsidentin Pascal Bruderer. Economy Suisse schaut also wieder optimistischer in die Zukunft. Wie aber sieht's auf dem Arbeitsmarkt jetzt aus, bei uns und in Italien? Werben in Wanderschuhen und mit dem persönlichen politischen Programm. Der abgewählte Umweltdirektor und das neue Neuenburger Energiegesetz. Tagesgespräch ist ein Thema, das im privaten Rahmen immer noch verschwiegen wird. Häusliche Gewalt. Wie den vielen Frauen geholfen werden kann, ist eine der Fragen an Karin Häberli. Sie ist Co-Leiterin der Halt-Gewalt-Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt am Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt. Weiter zu Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index steht bei 6.381 Punkten plus 1,7%. Der Euro wird zu einem Franken 51,14 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,093. Das Wetter: im Norden ist es wechselnd bewölkt mit längeren sonnigen Abschnitten. Dem Jura entlang gibt es einige Schauer. Gegen Abend nimmt die Bewölkung überall zu und es setzt verbreitet Regen ein. Weiterhin weht starker Südwestwind. Im Süden bleibt es ziemlich sonnig, die Temperaturen liegen um 13 Grad. Am Dienstag fällt im Norden noch zeitweise Regen oder oberhalb von rund 1500 bis 1800 Metern Schnee. Im Süden bleibt es sonniger, am Mittwoch wird es ziemlich sonnig, im Mittelland hat es einige Nebelfelder. Die Höchstwerte liegen um 12 Grad. Verkehrsinfo der ist von 12.37 Uhr. In der Region Basel auf der kantonalen Autobahn Richtung Esch ist der Schänzli-Tunnel nach einem Unfall bis mindestens 13 Uhr gesperrt. Es muss mit Rückstau gerechnet werden. Als Folge auch Stau auf der A2 Richtung Luzern zwischen Basel-Breite und der Verzweigung Hacknau sowie auf der Rheinstraße Richtung Olten zwischen Lausen und Ittigen. Es wird empfohlen, das Gebiet großräumig zu umfahren.
Im Wettskandal um die betrügerischen Fußballwetten werden immer mehr Details bekannt, aber Klarheit in der ganzen Affäre fehlt. Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf kündigte heute gegenüber Schweizer Radio DRS an, dass sie das Problem international angehen will.
Wir werden sicher uns einbringen jetzt in diese Diskussion und dann im Rahmen unserer Möglichkeiten auch zusammen mit anderen Justiz- und Polizeiministern schauen, welche Möglichkeiten wir hier überhaupt haben, um einzugreifen.
Das werde aber nicht von heute auf morgen geschehen. Schon heute steht aber fest, wer im Internet wettet, bewegt sich in einer juristischen Grauzone. Inlandredaktor Freddy Gasser.
Eigentlich sei die Schweizer Gesetzgebung für Wettspiele sehr streng, sagt Jörg Häfeli. Er ist Dozent für Sozialarbeit an der Hochschule Luzern, Spezialist für problematisches Spielverhalten und Präsident der Fankommission der Swiss Football League.
Grundsätzlich ist es ja so, dass die gerade nach schweizerischer Gesetzgebung die Sportwetten sehr, sehr limitiert ist und sich weitgehend beschränkt auf Eishockey- und Fußballspiele der oberen Ligen und nicht online gespielt werden kann von schweizerischen Anbietern.
Auf legale Sportwetten in der Schweiz hat Swisslos das Monopol. Das Problem sind aber ausländische Anbieter, die ihr Angebot via Internet auch in die Schweiz tragen. Und da beginnt die rechtliche Grauzone, wie Manuel Richard erklärt, der stellvertretende Geschäftsführer der interkantonalen Lotterie- und Wettkommission Comlot. Denn verboten ist in der Schweiz zwar das Anbieten von solchen Wetten, nicht aber das Mitspielen.
Wenn also die Angebote in der Schweiz nur zufällig konsumiert werden können über Internet, dann sind uns eigentlich die Hände gebunden, weil Schweizer Strafrecht schlussendlich nicht zur Anwendung gelangen kann.
Das wäre erst dann der Fall, wenn der Wettanbieter sein Angebot speziell für die Schweiz anpreisen würde. Aber das komme praktisch nicht vor.
Es wird eben nicht explizit der Schweizer Markt beworben, sondern das Angebot ist lediglich präsent im Internet. Und da sind die juristischen Voraussetzungen so, dass in diesen Fällen keine Tathandlung in der Schweiz begangen wurde und dann können wir schweizerisches Strafrecht nicht anwenden.
Große Wettanbieter nutzen diese Grauzone geschickt, indem sie international tätige Sportler sponsern, wie beispielsweise das Wettportal interwetten.com, den Schweizer Motorradrennfahrer Tom Lüthi. Könnte man denn nicht den Wettanbietern nur noch beschränkt den Internetauftritt erlauben, etwa indem man die Internetadressen von in der Schweiz illegalen Angeboten sperrt? Nein, sagt Manuel Richard, da gerate man rechtlich in einen Konflikt mit der Gewerbefreiheit.
Es fehlen gesetzliche Grundlagen, die einen Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit erlauben würden, also wirklich klar regeln, dass ein IP-Blocking zugelassen ist.
Der Spiel- und Wettexperte Jörg Häfeli sähe trotzdem Möglichkeiten. Da müssten allerdings die Wettanbieter selber Hand bieten. Einerseits, sagt er, könnte man eingrenzen, dass nur noch auf Spiele der obersten Ligen gewettet werden dürfte, wo dank der hohen Publizität Manipulationen viel weniger möglich wären. Zweitens würde er die Einsätze auf solche Wetten stark eingrenzen. Und drittens seien die Veranstalter in der Pflicht.
Gleichzeitig müssen auch die Überwachungssysteme, die von der UEFA und auch von den Anbietern selbst für eben solche Manipulationen zu erkennen, die müssten vermutlich optimiert werden, dass sehr früh gesehen wird, dass hier bei dieser Partie irgendetwas nicht stimmt.
Sagt Jörg Häfeli im Bericht von Friedi Gasser. Wetten, dass es hier um viel Geld geht und wetten, dass niemand die genaue Zahl kennt. Wirtschaftsredaktor Klaus Bonanomi mit Fakten und Fragen zum Wettgeschäft.
Großbritannien ist das Mutterland des Fußballs und des Wettens. Allein bei britischen Buchmachern werden jedes Jahr umgerechnet rund 80 Milliarden Franken verwettet. Dies die Schätzung eines britischen Experten, den die Frankfurter Allgemeine Zeitung zitiert. Und eine zweite, noch viel größere Zahl kursiert heute durch die Medien. 350 Milliarden Franken. Auf diesen Betrag schätzt der Experte des Weltfußballverbandes FIFA den jährlichen weltweiten Umsatz mit Sportwetten. 350 Milliarden Franken. Das entspricht dem Jahresumsatz von Walmart, dem größten Einzelhandelsunternehmen der Welt. Oder es entspricht den Gesamtausgaben der Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten im vergangenen Jahr. Wo so viel Geld lockt, geht es nicht immer mit rechten Dingen zu. Während der letztjährigen Fußball-Europameisterschaft wurden in Asien über 1000 illegale Wettbüros ausgehoben mit einem Umsatz von 1,5 Milliarden Franken, wie Interpol kürzlich mitteilte. Im aktuellen Wettbetrugsfall geht es um viel weniger Geld. Die Untersuchungsbehörden gehen von 10 Millionen Euro illegaler Gewinne aus. Das Geschäft mit den Wetten hat in den letzten Jahren massiv zugenommen, weil man vermehrt auch im Internet wetten kann, und zwar auf alles Mögliche, nicht nur auf die Resultate von Fußballspielen oder Autorennen, sondern auch auf Misswahlen oder Schlagerwettbewerbe. Europaweit größter Anbieter von Sportwetten ist bwin. Dort sind 20 Millionen User registriert. Sie schließen täglich im Schnitt 1 Million Wetten ab. Fußball ist das wichtigste Spielfeld, aber auch auf Randsportarten wie Rollhockey oder Darts kann gewettet werden. In der Schweiz sind gewerbsmäßige Sportwetten nur via Sporttipp erlaubt. Diese, eine Tochtergesellschaft von Swisslos und der Loterie Romande, setzte letztes Jahr 56 Millionen Franken um, fast 10% weniger als im Vorjahr. Sicher auch eine Folge des zunehmenden Wettens via Internet.
Den Superlativ, den scheint Pascal Bruderer wirklich für sich gebucht zu haben. Mit 32 Jahren wird die Aargauer Sozialdemokratin heute Nachmittag zur höchsten Schweizerin gewählt. Sie wird Nationalratspräsidentin. Einst war sie die jüngste Nationalrätin und bei der Wiederwahl erzielte sie das beste Resultat unter den Frauen im Aargau. Erst 32 Jahre und schon eine beachtliche politische Karriere hinter sich – Bundeshausredaktorin Geraldine Eicher mit einem Porträt von Pascal Bruderer.
Begonnen hat die Karriere von Pascal Bruderer bereits im Elternhaus. Als jüngstes Kind einer fünfköpfigen Familie musste sie lernen, sich durchzusetzen.
Also wir haben geschlägert, obwohl wir alles Töchter sind zu Hause. Wir waren so richtige Buben, manchmal, die einander aufs Dach gegeben haben. Ich mag mich auch erinnern, ich habe der Schwester einmal die Ohren an den Stofftieren abgeschnitten, um mich rächen für irgendetwas. Also ganz gemeine Sachen auch. Aber das gehört dazu, das ist für mich wie Lebensschulung auch.
Gekämpft hat Pascal Bruderer auch im Sport. Sie hätte im Handball Karriere machen können, musste aber aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Unbewusst an die Politik herangeführt wurde sie in der Familie. Im Familienrat wurden Traktandum für Traktandum die Anliegen der Eltern und Schwestern erst diskutiert, dann protokolliert. Mit ungefähr 8 Jahren konnte sie dort ihren ersten politischen Erfolg verbuchen.
Ja, dann etwa habe ich mal zurückgelesen im Protokoll, dass ich tatsächlich eine Sachgelderhöhung durchringen konnte von 25 auf 50 Rappen, also Verdoppelung.
So frei hat sie mit 24 Jahren in einem Interview gesprochen, frisch von der Leber weg. Heute mit 32 wählt sie ihre Worte bewusster. Sie ist in ihre Rolle als künftige Nationalratspräsidentin hineingewachsen. In diesem Amt will sie helfen, Generationen zu verbinden.
Für mich ist die Möglichkeit, über die Generationen hinaus sich auszutauschen, etwas, was viel zu wenig gemacht wird in der Gesellschaft. In der Politik durfte ich und darf ich das erleben. Ich finde, in der Gesellschaft sollte es noch viel häufiger gemacht werden. Da sind so viele Ressourcen, so viele Erfahrungsschätze, die man abholen kann im Dialog zwischen den Generationen. Und ich hoffe, mir wird es gelingen, in meinem Jahr als Nationalratspräsidentin die Brücken zu schlagen, auch zwischen den Generationen.
Pascal Bruderer hat Politologie studiert, arbeitet nun als Unternehmensberaterin und ist Geschäftsführerin der Krebsliga. Genauso wie sie früher für faires Sackgeld gekämpft hat, kämpft sie heute für faire Bedingungen für Minderheiten, speziell für Behinderte. Dieses Engagement kommt nicht von ungefähr. Pascal Bruderer hat 2 gehörlose Onkel, sie beherrscht auch die Gebärdensprache. Doch Schlagzeilen hat sie nicht wegen ihrer Politik gemacht, sondern vor allem wegen ihrem Alter. Und dieses Etikett, die Jüngste, wäre sie gerne los.
Ich habe immer selber versucht, das zu verhindern, indem ich versucht habe, die politischen Inhalte, meine Ideen ins Zentrum zu stellen.
Und auch ein anderes Etikett wäre sie wohl gerne los. Das Etikett, das Glamour Girl der Politik zu sein. Oder die süße Biene, die die Sozialdemokraten am Fernsehen repräsentiert, wie es ein SVP-Mitglied vor ein paar Jahren formuliert hat. Solche Kommentare überhört die verheiratete Pascal Bruderer geflissentlich.
Meine Erfahrung ist es in der Tat so, dass die Überzeugungskraft der Argumente wichtig ist und dass das auch reicht, um allfällige Vorurteile zu beseitigen.
Als Nationalratspräsidentin will Pascal Bruderer klar führen, ohne viel Schnickschnack. Schnörkellos und pragmatisch, genauso wie sie sich heute gibt.
Der Dachverband Economy Suisse ist fürs kommende Jahr optimistischer als auch schon. Man rechnet mit 0,7% Wachstum. Doch auf dem Arbeitsmarkt bleibt es hart. Die Zahlen der Arbeitslosen steigen und wer seine Stelle verliert, hat es schwer, einen neuen Job zu finden. Und besonders schwer haben es Menschen mit nicht stromlinienförmigen Berufsbiografien. In wirtschaftlich guten Zeiten schafften sie gerade noch so den Eintritt in den Arbeitsmarkt. In schlechten Zeiten wie diesen fallen viele von ihnen wieder hinaus. Und dann bleibt am Schluss nur der Gang zur Sozialhilfe. Auf den Ämtern sind die Fallzahlen allerdings noch erstaunlich stabil. Barbara Wittmer.
Beispiel Basel. Im Stadtkanton sind traditionell überdurchschnittlich viele Menschen auf Sozialhilfe angewiesen. Vorläufig sind die Zahlen noch rückläufig, trotz Wirtschaftskrise, sagt Rolf Mägli, Leiter des Basler Sozialamtes.
Nach einem kurzen Fallanstieg Anfang Jahr sind wir immer noch auf einem Fallrückgang.
Seine Erklärung, die Zahl der Ausgesteuerten steige jeweils erst 1 bis 2 Jahre, nachdem sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt verschlechtert habe. Und erst dann steige auch die Zahl der Sozialfälle. Zudem gibt es gegenwärtig große regionale Unterschiede. Basel ist vom Konjunktureinbruch vergleichsweise weniger betroffen. Trotzdem bestätigt das Beispiel Basel den gesamtschweizerischen Trend. Noch steigen bei der Sozialhilfe die Fallzahlen nicht. Und vielleicht dauere es dieses Mal sogar etwas länger als bei früheren Krisen, hofft Rolf Mägli. Denn zurzeit würden vor allem viele gut Qualifizierte ihre Stelle verlieren.
Das würde immerhin die Hoffnung aufkommen lassen, dass bei einer konjunkturellen Verbesserung diese Leute schneller wieder den Einstieg in die Arbeit finden und somit die Sozialhilfe nicht belasten.
Ob sich diese Hoffnung erfüllt, ist noch offen. Sicher ist hingegen, es wird eng für Menschen, die im Arbeitsmarkt nur schwach verankert sind, die es in den vergangenen Jahren aber trotzdem schafften, dank eines Jobs von der Sozialhilfe loszukommen. Denn viele dieser Stellen waren temporär oder auf Abruf, sagt Walter Schmid, Präsident der Konferenz für Sozialhilfe, SKOS.
Es hat unter diesen Beschäftigten sehr viele gehabt, die relativ prekäre Arbeitsverhältnisse hatten. Und da ist natürlich damit zu rechnen, dass diese Stellen rasch verlieren.
Viele von ihnen können aber zunächst aufs Arbeitsamt und stempeln, denn in wirtschaftlich guten Jahren hatten sie häufig über längere Strecken eine bezahlte Arbeit. Viele von ihnen werden auch in nützlicher Frist wieder eine neue Stelle finden, aber einigen wird nur der Gang zur Sozialhilfe bleiben. Erfahrungszahlen zeigten, dass es dann nur noch rund einem Drittel von ihnen gelingt, finanziell wieder auf eigene Beine zu kommen, sagt Rolf Mägli vom Basler Sozialamt.
Es ist halt einfach so, dass bei den Sozialhilfebeziehern handelt es sich um Menschen mit geringen beruflichen und schulischen Qualifikationen. Die haben es schwer, in ein stabiles Arbeitsverhältnis einzutreten.
Und wenn sie es dann doch schaffen, spielt häufig der sogenannte Drehtüreffekt. Kaum sind sie drin, sind sie auch wieder raus. Auch Walter Schmid von der SKOS rechnet deshalb damit, dass es für Menschen, die auf Sozialhilfe angewiesen sind, wieder schwieriger wird, sich endgültig davon zu lösen.
In der Sozialhilfe haben wir doch einen wachsenden Anteil von Personen, die auf längere Zeit angewiesen sind von der Sozialhilfe. Aber natürlich gibt es glücklicherweise auch Leute, die wieder herausfinden.
Denn auch in wirtschaftlich harten Zeiten tue sich ab und zu eine Türe auf. Aber zurzeit ist dies immer häufiger die Ausnahme von der Regel.
Barbara Wittmer. Arbeitsmarktexperten und Soziologen sehen bei solchen Entwicklungen eine Zweidrittelsgesellschaft entstehen. Gemeint ist damit, dass das oberste Drittel der Gesellschaft sehr gut verdient und sämtliche Privilegien genießt, das zweite Drittel gerade so durchkommt und das letzte Drittel die große Manövriermasse ist. Ein Heer von Arbeitswilligen, das trotz Vollzeitstelle das eigene Leben kaum finanzieren kann. Und wenn es ein Land in Westeuropa gibt, das dem schon am nächsten gekommen ist, so ist das Italien. Massimo Agostinis aus Rom über gut Ausgebildete in prekärer Lage.
Con 600 Euro, no, onestamente, no, non si può vivere.
Von 600 Euro im Monat, wirklich, davon kann man nicht leben, schon gar nicht in Rom. Norberto Benemelio ist Jurist, arbeitet aber seit Jahren in einem Callcenter, weil er nichts anderes findet. 600 Euro im Monat, das ist so wenig, dass Norberto vor kurzem einen Schnitt machen musste.
Vivendo per conto mio, però chiaramente nel momento in cui c'è stata la contrazione, anche io ho dovuto fare due conti e sono dovuto tornare a casa.
Mit Ausbruch der Krise ist meine Finanzsituation noch kritischer geworden, weil ich noch weniger verdiene als früher. Ich musste meine Wohnung aufgeben und bin wieder zurück zu meinen Eltern. So wie Norberto ergeht es vielen. Italiener bleiben nicht nur zu Hause, weil sie Muttersöhnchen sind, viele gehen wieder dorthin zurück, weil sie finanziell gar nicht anders können. Alessia Ferretti, 38-jährig, arbeitet an der Universität La Sapienza in Rom als Raumplanerin.
Diciamo soltanto per questo progetto ci sto lavorando da giugno. Ho preso soltanto 1200 Euro per il momento e scade a dicembre.
Ich bin für ein Projekt angestellt und verdiene zwischen 1000 und 1200 Euro im Monat. Ende Dezember läuft das Projekt aus. Was dann ist, ich habe keine Ahnung. So wie Alessia arbeiten noch Tausende von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an italienischen Universitäten. Sie werden für ein Projekt herbeigezogen, arbeiten ein paar Monate daran, bis es ausläuft, dann beginnt für sie die Suche nach einem neuen Projekt. Finden sie keines, sind sie draußen. Doch dort gibt es keine Arbeitslosenkasse. Alessia und Norberto gehören zum italienischen Prekariat. Das ist jenes wachsende Heer an superflexiblen, mies bezahlten und praktisch ohne sozialen Schutz dastehenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Alessia Ferretti.
Dipende da quanto la nostra, per esempio, segreteria si prenderà per fare i conti, cioè purtroppo non so.
Ich weiß nie, wie hoch mein Lohn wirklich sein wird. Am Schluss des Projekts findet eine Endabrechnung statt. Was übrig bleibt, das wird unter uns Prekären aufgeteilt. Wir sind Hunderttausende von Wissenschaftlern, die so leben in Italien. Und das nicht nur für 2 oder 3 Jahre. So leben viele, manche seit 8 und mehr Jahren. Und Norberto sagt:
Noi ieri abbiamo saputo che oggi non si lavorava. Ci hanno detto, ragazzi, domani non si lavora. Torna lunedì.
Ich sitze heute hier und gebe dir dieses Interview, weil es gestern hieß, wir könnten heute zu Hause bleiben. Es gebe keine Arbeit. Und keine Arbeit heißt natürlich kein Lohn. Alessia und Norberto sind keine Ausnahmen. Fulvio Famoni, Zentralsekretär der Gewerkschaft GGL und deren Arbeitsmarktexperte.
La maggioranza assoluta delle nuove assunzioni viene fatta con un lavoro precario.
70% der neuen Arbeitsverträge, die im Jahre 2008 in Italien ausgestellt wurden, waren zeitlich befristete Arbeitsverträge. Das sind Verträge mit einem Stundenlohn zwischen 7 und 10 Euro. Sie bieten kaum sozialen Schutz und kein würdiges Auskommen und vor allem, sie sind zeitlich befristet. Nach offiziellen Angaben der Regierung arbeiten 13% der Arbeitnehmenden in prekären Verhältnissen, Tendenz stark steigend, denn
e quindi questa percentuale è destinata esponenzialmente a salire nei prossimi anni, perché
fast alle Stellen in der Privatwirtschaft, aber auch im Schul- und universitären Bereich, die wegen Pensionierung frei werden, werden nur noch mit Arbeitnehmenden mit Zeitarbeitsverträgen besetzt.
Il lavoro instabile.
Wer kann, verlässt Italien, so wie bis in die 70er Jahre. Doch heute sind es nicht die schlecht Ausgebildeten, die gehen, es sind die gut Ausgebildeten. 66% der Uniabgänger wollen ihr Glück im Ausland versuchen, so auch Alessia, die Raumplanerin, und ihr Mann, der Transportexperte.
Eine Solaranlage auf jedem Neubau und ein Renovationszwang für Hausbesitzer. Das schreibt das strengste Energiegesetz der Schweiz vor. Es stammt aus dem Kanton Neuenburg und trägt die Handschrift des abgewählten grünen Umweltdirektors Fernand Cuche. Das Gesetz hat viele Gegner und darum wird am Wochenende darüber abgestimmt. Das Vorhaben dürfte es schwer haben an der Urne. Deshalb wanderte Fernand Cuche für sein Gesetz eine Woche lang zu Fuß, Land auf, Land ab durch seinen Kanton. Patrick Mühlhauser hat ihn ein Stück begleitet.
Saint-Blaise, ein kleines Dörfchen nordöstlich der Stadt Neuenburg, direkt am See. Am Bahnhof steht ein Mann mit Wanderschuhen, Regenschutz und Rucksack, Fernand Cuche.
J'ai un attel, un bloc pour noter mes idées.
In seinem Rucksack habe er ein Attel, einen Notizblock und Getreideriegel für den kleinen Hunger. Fernand Cuche läuft quer durch den Kanton seit einer Woche. Er besucht Leute wie beispielsweise heute den Sanitärinstallateur Alain Marty. Seine Begegnungen dokumentiert er im Internet. Cuche will die Bevölkerung vom neuen Energiegesetz überzeugen.
Mais on sait que les bâtiments aujourd'hui sur l'ensemble du territoire suisse, c'est 45% de la consommation d'énergie.
In der Schweiz verbrauchten die Häuser nahezu 45% der Energie, sagt der 63-Jährige. Dagegen habe man bisher wenig unternommen.
Et on a fait peu de choses jusqu'à maintenant. Très peu de choses. Je crois qu'on va partir sur la droite.
Fernand Cuche biegt rechts ab. Die Straße führt einen Hügel hinauf. Das Neuenburger Kantonsparlament hat das Energiegesetz im Frühling verabschiedet. Darin steht, dass alle Neubauten mit einer Solaranlage oder einer Wärmepumpe ausgerüstet werden müssen. Viele Leute stören sich zudem daran, dass sie einen Gebäudeenergieausweis benötigen und diesen selber bezahlen müssen. Ähnlich wie bei den Haushaltsgeräten oder Autos teilt dieser Ausweis die Häuser in Kategorien ein. Wer ein besonders energiefressendes Haus besitzt, muss dieses renovieren. Neuenburg übernehme damit eine Vorreiterrolle, heißt es beim Bundesamt für Energie.
L'atelier de Monsieur Marty, c'est où?
Là.
Ah, on est tout près.
Bei einer Baustelle fragt Fernand Cuche nach dem Weg. Alain Marty wohnt und arbeitet nur ein paar Schritte entfernt.
Bonjour Monsieur Marty.
Bonjour Monsieur Cuche.
Ce qui m'intéresse comme Entrepreneur, qu'est-ce qui vous motive à soutenir cette loi ouvertement?
Immer häufiger installiere er bei seiner Kundschaft Solaranlagen, erzählt Alain Marty.
L'investissement qu'ils font pour les énergies renouvelables, pour l'isolation de leurs bâtiments, correspond en général au gain financier sur les charges.
Die Investitionskosten für Isolation und erneuerbare Energien würden mit tieferen Nebenkosten kompensiert. Zu den beiden gesellt sich Adrien Blandonnier. Er ist Präsident des Westschweizer Immobilienverbandes und Gegner des Energiegesetzes. Ihn störe, dass man die Leute zur Renovation zwingen wolle. Das bringe Hausbesitzer in finanzielle Nöte und führe zu höheren Mietkosten.
Il faut que les locataires soient d'accord d'accepter une hausse de loyer. Ça a été démontré, la hausse de loyer elle sera réelle.
Das Gesetz wolle niemanden in den Ruin treiben, entgegnet Küsch. Es müsse nur vernünftig angewendet werden. Für Adrien Blandonnier geht das Gesetz trotzdem zu weit.
La loi est mauvaise, elle est extrémiste, elle reste mauvaise, elle reste extrémiste, n'importe avec n'importe quel règlement d'application.
La loi est excessive, la loi est dogmatique, mais Monsieur Blandonnier, mais quand le ciel nous tombera sur la tête, vous allez dire quoi?
Ich verstehe ihn nicht, sagt Fernand Küsch. Wenn wir nicht Sorge tragen würden, sei das Leben auf Erden gefährdet.
Ja, moi je vais continuer ma route, je vais du côté de Corneau, c'est pas très loin, quoi, une demi-heure, trois quarts d'heure. Une demi-heure.
Etwas später setzt der ehemalige Neuenburger Umweltdirektor seinen Weg fort, im Wissen, dass die Abstimmung über das Energiegesetz knapp ausfallen dürfte.
Patrick Mühlhauser.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.